Liebe Gemeinde, an Kantate steht der Gesang als Anbetung Gottes im Mittelpunkt. Gemeinsam erheben wir unsere Stimmen in der Gegenwart Gottes. Wir dürfen mutig vor seinen Thron kommen und den Grund dafür werden wir ja gleich mit dem gemeinsamen Abendmahl feiern. Freigesprochen durch den Sohn, dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern und auch der Grund, warum wir singen. Wir sind befreit, er trug das Urteil, preist den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Ja, an dieser Stelle könnte ich jetzt schon zur Mahlfeier überleiten, doch ich möchte uns Gedanken, konkreter einen speziellen Gedanken weitergeben, wie wir nicht nur mit unseren Stimmen, sondern auch mit unserem ganzen Leben anbeten können. Unseren Herrn Jesus Christus die Ehre geben. Es soll um unsere Identität in Christus gehen. So lautete der Titel eines Seminars am vergangenen Wochenende in Kirchheim. Tilman Krüger, Pastor der Baptistengemeinde in Braunschweig, hatte es in drei Dimensionen entfaltet. Nachfolge, Gemeinschaft und Sendung. Ich beschränke mich auf die Gedanken zur Nachfolge. Also unsere, besser deine Identität in Christus als Nachfolge. Wikipedia bezeichnet Identität als Gesamtheit der individuellen Merkmale, die einen Menschen einzigartig, unverwechselbar und mit sich selbst identisch machen. Und das ist das, was mir besonders gefallen hat und was man auch geistlich zur Nachfolge schön ausdeuten kann. Es geht dann weiter. Sie, also die Identität, ist ein dynamischer Prozess, der sich durch Selbsterkenntnis und soziale Beziehung stetig weiterentwickelt. Und dass er sich in die richtige Richtung entwickelt, das ist das Anliegen. Unsere Identität in Jesus Christus ist eben ein solch dynamischer Prozess, der in den Evangelien Nachfolge genannt wird. Meine Identität als Christ hängt an meiner Beziehung zu Jesus Christus als meinem Lehrer und meinem Meister. Wir sind Jüngerinnen und Jünger in der Nachfolge unseres Rabbis Jesus von Nazareth. Und unsere Selbsterkenntnis soll aus seinen Worten, aus seiner Lehre kommen, so wie er sie uns in seinem Wort in der Bibel sagt. Wir haben Gottes Wort, die Bibel, als unseren Kompass, als unser Navigationsgerät für unsere Nachfolge. Im Hören auf seine Worte richte ich mich auf meinen Meister und auf seinen Weg aus. Und der Papst Benedikt hat das im letzten Jahrzehnt wunderbar ausgedrückt, Benedikt XVI., und zwar mit folgenden Worten. Allein wer gegenüber der Stimme des Herrn aufmerksam ist, vermag in seinem Gewissen die rechten Entscheidungen für sein Handeln abzuwiegen. Dem Hören entspringt also die Nachfolge Jesu. Man handelt als Jünger Jesu, nachdem man inwendig die Lehren des Meisters gehört und aufgenommen hat, um sie tagtäglich zu leben. Dem Hören entspringt also die Nachfolge Jesu. Man handelt als Jünger Jesu, nachdem man inwendig die Lehren des Meisters gehört und aufgenommen hat, um sie tagtäglich zu leben. Also Nachfolge ist nicht eine rein innerliche Geschichte, sondern es ist etwas, was uns befähigt, dass wir unsere Identität in Christus nach außen tragen, dass wir ein Zeugnis sein können für unseren Herrn Jesus Christus, als Alltagsgeschäft, tagtäglich so zu leben, wie es den Lehren des Meisters entspricht. Und so durch Übung ihm ähnlicher zu werden. Ja, Nachfolge ist auch eine Sache der Übung, des Trainings und in diesem Sinne gilt für uns, dass wir bei ihm in der Lehre sind und Übung macht den Meister und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. In der Nachfolge Jesu sind und bleiben wir ein Leben lang Schüler. Nur so prägt er unsere Identität. Also lasst uns auf unseren Lehrmeister schauen. Er hat sein Leben ganz aus seiner Identität mit dem himmlischen Vater herausgelebt. Das machen ja die vier Evangelien deutlich, dass das, was Jesus tut, immer im Einklang mit dem Willen seines Vaters geschieht. So hat er seinen Dienst begonnen. Gleich im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums heißt es da zum 35. Vers: Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Er suchte also die innige Gemeinschaft mit seinem Vater im Gebet. Später, direkt bevor er seine 12 engeren Jünger als Apostel auserwählte, heißt es im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel: Einmal stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht betete er zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich, er wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Und das Johannesevangelium betont mehrfach, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wörtlich in Kapitel 10, Vers 30, aber auch in Kapitel 14 und 17 ist das sein Thema. Jesus selbst wirkt aus der Beziehung, aus der Identität mit seinem himmlischen Vater heraus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir Jesus ansehen, wie würden wir denn Jesu Charakter, wie würden wir Jesu Wesen, ja, wie würden wir Jesu Identität beschreiben? Und hier war ich sehr dankbar für einen Anstoß des Kollegen Tillmann Krüger, auf den ich so niemals gekommen wäre, wenn es darum geht, sozusagen, was ist der Charakter Jesu? Wie kann man das, wie können wir den Charakter Jesu, wo finden wir ihn dargestellt? Da würden wir jetzt verschiedene Berichte aus den Evangelien heranziehen können. Aber ich fand das ganz schön, dass er gesagt hat, nee, er nimmt eine Aufzählung, die Paulus nennt, als er unser Leben im Heiligen Geist beschreibt. Das sind bekannte Worte aus dem 5. Kapitel des Galaterbriefes, bekannt als die Frucht des Heiligen Geistes, passend zur Geistreichkonferenz. Und dass man darin den Charakter Jesu sehen kann, das, auf die Idee wäre ich vorher nicht gekommen. Aber hört mal selbst, was in Galater 5 von Paulus zur Frucht des Heiligen Geistes geschrieben wird. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dieses steht kein Gesetz. Gemeint ist das Gesetz Gottes, also die 10 Gebote und das, was sonst folgt. Und dann heißt es weiter, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Die Frucht des Heiligen Geistes, das sind 9 Eigenschaften, die Paulus hier auflistet. 9 Eigenschaften, die auch den Charakter unseres Herrn und Meisters Jesus Christus wunderbar beschreiben. Angefangen mit der Liebe, dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Jesus ist die Liebe in Person. Dann kommt die Freude und in ihm ist Freude. Dann der Friede, da heißt es bei Paulus später, er ist unser Friede. Und so könnte man das weitermachen. Geduld, Güte, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und das, was bei Luther mit Keuschheit übersetzt wird, übersetzen moderne Übersetzungen dann mit Selbstbeherrschung. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jesus Christus ist die vollkommene Verkörperung dieser Frucht des Heiligen Geistes. An seinem Leben können wir sehen, wie es aussieht, wenn die Frucht des Heiligen Geistes zur vollen Reife gelangt. Wenn wir diese Eigenschaften auf uns wirken lassen, dann ist es klar, dass wer von diesen Eigenschaften geprägt ist, dass es hell wird, dass er diese ausstrahlt. Paulus leitet seine Gedanken in Vers 16 ein, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen und Begierden nachgeben. Menschen, die in der Frucht des Geistes wachsen und gedeihen, das sind Menschen, die sind gut genießbar. Also wenn diese Frucht in uns reift, dann werden wir zu genießbaren Zeitgenossen. Bei den ungenießbaren Zeitgenossen ist der Geist Gottes wohl noch nicht zum Zuge gekommen. Also, wie werden wir nun genießbarer und heller? Indem wir diese Frucht bringen. Ihr den Boden, den Acker unseres Lebens und Wesens, indem wir ihm unsere Identität bereiten. Indem der Heilige Geist Gottes unser Leben umpflügen kann, damit der Same ausgestreut werden kann und aufgeht. Und dass unser Leben umgepflügt wird, das ist nicht immer nur angenehm. Also, dass etwas aufgebrochen wird, damit Neues entstehen kann, das kann auch mit Schmerzen verbunden sein. Und jetzt gibt es bei der Frucht des Heiligen Geistes einen ganz wesentlichen Faktor, nämlich den, dass wir es nicht mit den Gaben des Geistes verwechseln. Es gibt ja unter uns ganz viele verschiedene natürliche Begabungen, also die wir von unserer Schöpfung, mit unserer Geburt, vielleicht genetisch aus unserer Familie mitbekommen haben, an Begabungen. Der eine ist musikalisch, der andere ist kräftig und stabil, der nächste hat eine andere Gabe mitgebracht als natürliche Gabe. Und daneben gibt es dann eben auch die geistlichen Gaben, die geistlichen Begabungen, griechisch Charismen. Und diese Charismen, die haben ja einer ganzen Bewegung ihren Namen gegeben, den Charismatikern, weil sie sich im Besonderen nach den Gaben des Heiligen Geistes ausgestreckt haben. Und so hieß die geistliche Gemeindeerneuerung, die sich da jetzt in Kirchheim getroffen hat letztes Wochenende, in den 80er und 90er Jahren in unserer Bundesgemeinschaft auch noch Charisma und Gemeinde. Und im Frühjahr 1991 fand hier in Nordwestdeutschland die erste Regionaltagung in der Gemeinde Emden statt unter Pastor Ernst Bonet, und ich konnte als Student und Praktikant dabei sein. Doch zurück zur Unterscheidung zwischen Gaben und Früchten, halt besser Einzahl Singular, die Frucht des Heiligen Geistes. Also wir haben auf der einen Seite, wenn man so will, einen Gabenkatalog, also eine Auswahl von verschiedenen Gaben, mit denen Gott geistlich uns begaben will als Charismen. Und daneben haben wir die Frucht des Heiligen Geistes in Einzahl, also da gehört alles zueinander. Sie ist eben kein Gabenkatalog. Die geistliche Frucht will reifen und aufblühen. Ich kann also nicht sagen, Freude und Friede, das bekomme ich gut hin, aber mit der Selbstbeherrschung oder der Geduld, da habe ich es nicht so. Nein, auch mein Charakter, meine Identität soll geprägt sein von der ganzen Frucht, also von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das heißt, es gilt eben nicht die Entschuldigung, ich bin halt so ungeduldig, sie zählt hier nicht. Im Gegenteil, damit die Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben aufblühen kann, macht es sogar Sinn, genau bei der Eigenschaft anzusetzen, die mir die meiste Mühe bereitet. Also bleiben wir bei dem Beispiel, als ungeduldiger Mensch an meiner Geduld zu arbeiten. Bewusst eine Zeit lang, vielleicht einen Monat, besser noch ein Jahr lang zu sagen, ich will mich mit meiner Kraft darauf konzentrieren und ich lade Gott ein, durch die Kraft seines Heiligen Geistes an diesem Aspekt in meinem Leben etwas zu verändern, dass ich geduldiger werde. Und das kann man, glaube ich, im Alltag permanent üben. Das könnten wir für die anderen Aspekte auch machen. Dass man sagt, man kommt eigentlich permanent dahin, dass man weiß, wo die eigenen Schwachpunkte sind, wo ich am meisten herausgefordert bin, und genau da setzt man am besten an. Überlege dir ein realistisches Ziel, probiere es aus und dann übe. Übe, übe, übe. Wie gesagt, wir befinden uns geistlich gesehen immer in unseren Lehrjahren. Denn wir wollen ja nicht so bleiben, wie wir sind. Das ist ja so ein dummer Werbespruch. Ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist traurig, wenn jemand das so als sein Motto hat. Sondern wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir wollen unserem Meister und Herrn Jesus Christus ähnlicher werden. Seinem Geist in unserem Leben Raum geben. Und dann kann es auch in und durch uns immer heller werden in unserer Umgebung. Wenn die Frucht des Heiligen Geistes in uns reift, werden wir genießbarer. In dir und in mir als Nachfolger wird der Meister so sichtbar. Amen. Ja, und jetzt drücken wir das auch noch.